Viele Aussagen der Bibel, die uns darauf hinweisen, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass dazu auch Verfolgung dazu gehört. Ja, vielleicht einer der bekanntesten Verse ist in 2. Timotheus 3, Vers 12, wo steht: Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Also Verfolgung ist ein Teil dessen, wenn wir zu Jesus gehören. Und Jesus hat uns das auch klar gesagt, warum das so ist. Er hat gesagt, er ist in die Welt gekommen als Licht für die Welt. Und die Menschen haben das Licht gehasst und wollten nicht zum Licht kommen, damit ihre Werke nicht aufgedeckt werden. Jesus kam in die Welt als Licht und um die Menschen zu retten. Und viele nehmen es an und freuen sich darüber und sind dankbar dafür, was Jesus getan hat. Aber die Leute, die in ihren Sünden bleiben wollen, die in ihrem Lebensstil bleiben wollen, die nicht wollen, dass das ans Licht kommt, was sie tun, die sich die Freude auch daran haben, die ärgern sich dann nicht nur über Jesus, sondern auch über uns, die wir Jesus nachfolgen. Und sie ärgern sich auch darüber, dass wir nicht mitlaufen. Ja, wie es in der Bibel steht, dass wir nicht mitlaufen in diesem heillosen Lauf der Welt. Und deswegen lästern sie dann auch über uns oder schimpfen über uns oder verspotten uns. Und es fängt manchmal schon bei so Kleinigkeiten an, dass du auf der Arbeit bei bestimmten Dingen zum Beispiel nicht mitmachst, über den Chef zu lästern oder dass du dich weigerst, irgendwelche Kleinigkeiten, zum Beispiel Werbegeschenke oder sowas mit einzustecken, was offiziell nicht erlaubt ist, aber alle machen, vielleicht sogar der Chef macht. Und das bringt eine gewisse Empörung, vor allem, weil sie dann merken, du bist anders und du durch dein Verhalten auch sie bloßstellst. Ja, das Licht offenbart oder stellt bloß die Werke der Finsternis. Und deswegen lästern sie dann auch. Und was Jesus uns gesagt hat, er hat gesagt, nicht nur, dass es kommt, sondern dass wir uns auch freuen dürfen, wenn wir Verfolgung bekommen. Und wir wollen uns das ganz kurz ein paar Verse anschauen und ich will vor allem versuchen, da auch ein bisschen eine Balance hineinzubekommen, eine Art Ausgewogenheit, weil man kann da leicht auf die eine oder andere Weise in die falsche Richtung fallen. Die hauptsächliche Art von Verfolgung, über die Jesus spricht, ist tatsächlich, dass Menschen schlecht von uns reden, dass sie uns ablehnen, dass sie uns verspotten, dass sie uns gering achten. Das hat er zum Beispiel bei den Seligpreisungen gesagt, in Matthäus 5, Vers 11. Da sagt er: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also Schmähung, böses Reden gegen uns, Verachtung, Ablehnung, Nachteile, die uns da auch kommen, solche Sachen, das sind Arten von Verfolgung, auf die uns Jesus vorbereitet. Und er sagt das in Kapitel 10, also Matthäus 10, Vers 25 sagt er, es ist eben so, dass die Menschen uns so behandeln werden, wie sie ihn behandeln werden. Ich lese mal Vers 24, sagt er: Ein Jünger ist nicht über seinen Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Belzebul, ja, das war der Oberste der Dämonen, wenn sie den Hausherrn Belzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Und dann sagt er aber: Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Also er sagt, sie haben mich verspottet, sie haben mich verachtet, sie haben böse Gerüchte über mich verbreitet. Ja, gerade die Pharisäer, die religiösen Leiter, als sie Jesus gesehen haben, wie er Wunder gewirkt hat, da haben sie dann gesagt, das ist nicht von Gott, sondern das ist vom Teufel und durch den Teufel treibt er Dämonen aus. Das haben sie über Jesus gesagt. Und ähnlich hat er gemeint, das Ähnliches dürfen auch wir erwarten, aber wir dürfen uns erstmal freuen darüber. Ja? Nicht über die Verfolgung, aber wir dürfen uns freuen in der Verfolgung. Also wenn Leute über uns spotten, wenn sie uns verachten, wenn sie Dinge über uns reden, die nicht wahr sind, ja, schlechte Dinge über uns reden, die nicht wahr sind, wir dürfen uns freuen, weil letztendlich das einerseits zeigt, dass wir die Wahrheit mit Jesus reden und dass wir ein Licht sind, das wahrgenommen wird. Und andererseits dürfen wir auch darauf vertrauen, dass auf Dauer das auch sichtbar werden wird. Also diese Verleumdungen werden auch sozusagen sichtbar werden, sie werden aufgedeckt werden, spätestens im Himmel. Und er ermutigt uns. Er ist immer bei uns und er stärkt uns da. Und in Lukas 6, Vers 22, da sagt Jesus das nochmal dasselbe. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um den Sohn des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Also wieder das, sie werden uns hassen, sie werden uns absondern, also praktisch sich von uns scheiden, nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, sie werden schmähen, sie werden uns als Böse verwerfen, also empört werden über uns, sich aufregen über uns, aber er sagt, freut euch an jedem Tag und hüpft, also hier ist gemeint, hüpfen vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß. Und manchmal, wenn wir das so merken, wie Leute uns wirklich verspotten, wie sie uns, gerade auch weil wir zu Jesus stehen, auf uns böse einreden, dann kann es wirklich auch helfen zu sagen, danke Herr, ich freue mich darüber und dann einfach mal zu hüpfen, also sozusagen im Glauben zu hüpfen und zu sagen, Herr, ich freue mich darüber, dass ich dein Licht sein darf, dass Leute das auch sehen. Und das hilft tatsächlich. Also ich weiß das, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich habe einen. Die Christi hatte auch während ihrer Ausbildung in einer Praktikumsstelle echte Probleme, wo Leute auch gegen sie geschossen haben, auch wegen dem christlichen Glauben. Und das hat sie schon sehr mitgenommen. Und ich hatte dann diesen Vers vom Herrn und sie hat es dann öfters gemacht, dass wenn sie so frustriert nach Hause kam, dass sie dann extra diesen Vers genommen hat und dann wirklich gehüpft ist und gesagt hat, ich freue mich darin. Und das hat Dinge verändert in ihrem Inneren. Also nicht im Äußeren, aber in ihrem Inneren. Und manchmal kann solche Dinge auch helfen. Und Jesus hat auch gesagt, wir sollen uns nicht fürchten vor denen, vor der Verfolgung. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott mit uns ist. Ne, Lukas 12, dass ihr sagt, dass ich aber sage euch, meinen Freunden. Also das ist etwas für die Freunde von Jesus. Also für uns als seine Kinder und als Freunde. Dass Jesus nennt seine Jünger auch seine Freunde. Jetzt steht in Johannes 15, wo er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich vom Vater weiß. Ich sage euch aber, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Wir brauchen sich zu fürchten, weil alles, was die Menschen uns tun können, ist auf diese Welt hier beschränkt und diese Welt ist nur ein kleiner Teil unseres Lebens, ein minimaler Teil. Die Ewigkeit ist ewig und das hier ist eine Zeit, die geht schnell vorüber. Okay, wie reagieren wir jetzt auf Verfolgung und vor allem auch, vielleicht kurz, wie reagieren wir auf Verfolgung, neben dem uns freuen? Es gibt noch eine andere sehr interessante Stelle in Markus 4, Vers 17. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da wird uns noch ein interessanter Hinweis gegeben. Ich lese mal ab Vers 16. Ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden. Das heißt, war das Same auf das Steinige, auf den felsigen Boden viel schnell aufging, aber dann schnell vertrocknete, als die Sonne kam. Also ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Wenn Verfolgung um des Wortes willen entsteht, und wir können es bei Jesus sehen, von wem wurde er verfolgt? Er wurde von den Religiösen verfolgt, in erster Linie von den Pharisäern. Und die Pharisäer, wir haben auch so ein negatives Bild von denen, aber die Pharisäer waren sozusagen die letzte große Erweckungsbewegung, bevor Johannes der Täufer kam und Jesus kam, und waren entstanden als Reaktion sozusagen auf eine Art atheistisches, religiöses Judentum, also auf ein mehr diesseitiges, auf diesseitige Vorteile beruhendes Judentum von den Sadduzäern, die nicht an den Übernatürlichen geglaubt haben, nicht an die Auferstehung der Toten, nicht an Geist geglaubt haben, nicht an Engel geglaubt haben. Und da gingen sie, die Pharisäer, aufgestanden. Es waren zwei Dinge, sie wollten das festhalten: es gibt dieses Übernatürliche, die Auferstehung der Toten, es gibt Engel, Gott greift ein, und sie haben die Leute aufgerufen, heilig zu leben, weil sie sagten, wir wollen heilig leben, damit Gott auch für uns kämpfen kann und für uns eintreten kann. Und das waren die Pharisäer, und es war eigentlich eine gute Bewegung, aber sie sind sozusagen dann aufgestanden, als Jesus kam und basierend auf dem Wort Gottes ihnen Gott verkündigt hat, wie er wirklich ist. Und was hat Jesus zu den Pharisäern gesagt? Er hat gesagt, geht hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Er wollte ihnen beibringen, wie Gott wirklich ist, dass Gott gut ist, dass er voller Gnade ist, dass er voller Erbarmen ist, dass er voller Liebe ist, dass er voller Vergebung ist und dass wir nur aus seiner Gnade heraus und aus seinen Wirken heraus sozusagen heilig leben können und dass er uns retten muss, dass wir uns nicht retten können, indem wir die Gebote halten. Und ähnlich ist das auch heute. Ja, ein Großteil der Leute, die böse oder negativ von einem reden, ist tatsächlich nicht mal die Welt, sondern sind leider oft Geschwister, die dann, wenn du anfängst zu erzählen, dass Gott gut ist, dass Gott Gutes möchte, dass er heilen möchte, dass er befreien will, dass er heute noch durch seinen Geist wirkt, die dann aufstehen und gegen einen reden. Und für uns ist es wichtig sozusagen, was wir aus dieser Stelle lernen können: wir brauchen das, dass wir wirklich schauen, dass das Wort tief in unser Herz hineingeht. Ja, der Boden ist unser Herz, und dass wir nicht Menschen des Augenblicks sind, die sonntags begeistert sind, wenn sie das hören, was Gott für sie tun will, und dann die Woche über das vergessen, sondern die sich wirklich darin vertiefen, dass das Wort tief Wurzeln schlagen kann. Das hilft uns festzustehen, wenn Leute gegen uns reden und wenn Leute gegen uns sprechen, sozusagen. Also sich freuen, bewusst zu sein, dass es etwas nichts, was mich in Frage stellen muss, wenn Leute mich ablehnen, weil ich zu Jesus stehe, und sich gleichzeitig tief in sein Wort und in das, wer er ist, zu verwurzeln, das hilft uns festzustehen. Und wenn es jetzt darum geht, eben darum auch eine größere Verfolgung ist, also Gefahr für Leib und Leben, wie können wir da beten und was dürfen wir da erwarten? Und ich war mal auf Matthäus 10, Vers 23. Also das Erste, und das ist jetzt nichts, was jetzt für uns momentan wichtig ist, aber das Erste, was wir hier sehen, was Jesus sagt, also in Vers 23 sagt er, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen, wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann sagt er, wenn sie aber euch verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die nächste. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Also wenn es eine Verfolgung gibt, die über dieses Reden, über dieses Absondern, über Nachteile hinaus wirklich Leib und Leben bedroht, dann sagt uns Jesus, dürfen wir auch fliehen. Ja, wir dürfen der Verfolgung ausweichen indem wir uns an einen anderen Ort begeben, nicht indem wir Jesus verfolgen, aber indem wir sozusagen räumlich da weggehen. Und man sieht es im Leben von Jesus an mehreren Stellen, ich will es jetzt gar nicht vorlesen, ihr könnt das selbst suchen, aber wir sehen an mehreren Stellen, wo Jesus erfährt, dass die Pharisäer ihn töten wollen, und er entweicht dann von diesem Ort, geht aus Judäa fort nach Galiläa, oder wo es heißt, er hörte, dass die Pharisäer ihn verfolgen wollen, deswegen ist er nicht öffentlich herumgezogen, hielt sich an einsamen Orten auf. Also selbst Jesus ist, wo er das gemerkt hat, dass Leute es vorhaben, ihn umzubringen, hat nicht gesagt, ich stehe jetzt da und so, sondern er ist tatsächlich auch dann in andere Gegenden ausgewichen und hat sozusagen sehr räumlich an einen anderen Ort hingezogen. Und schauen wir uns noch eine Stelle an. Na, vielleicht noch ganz kurz bei Paulus auch, in der Apostelgeschichte 13, 14, die erste Missionsreise von Paulus seht. Sie haben angefangen, in einer Stadt zu predigen. Es fing an, Widerstand zu kommen. Es wurde gegen sie geredet, gegen sie gesprochen. Und als sie dann mitbekommen haben, dass eine Verfolgung entstehen wollte, wo Leute ihnen etwas körperlich antun wollten, dann sind sie aus dieser Stadt weggegangen in die nächste Stadt. Und letztendlich da, wo es gab verschiedene Situationen, wo das sozusagen wie ein Sturm plötzlich diese Verfolgung war. Ja. Auch da, wo er gesteinigt wurde, da hat er gepredigt in der Stadt, dann kamen Leute von anderen Städten, haben Aufruhr gemacht. Es war wie ein plötzlicher Sturm, innerhalb von wenigen Stunden kam diese Aufruhr. Und da konnten sie nicht mehr vorher ausweichen und waren dann mittendrin. Und Gott hat ihn da aber herausgerettet. Ja. Nicht auf die Art und Weise, dass er bewahrt wurde, aber er wurde gesteinigt. Und Gott hat eben, nicht so ganz klar, ob er ihn danach zum Leben gebracht hat oder ob er ihn bewahrt hat, dass er nicht wirklich tot war. Die Leute dachten, er sei tot. Wir sehen es auch bei Jesus. Es gab zwei, drei Gelegenheiten in seinem Leben, wo so plötzlich die Leute voller Zorn auf ihn eingestürmt sind, wo es dann heißt, Jesus entwich aus ihren Händen. Das ist keine Verheißung, dass wir das immer sagen können, oder dass wir sagen können, die Verfolgung erleiden, wir brauchen diese Ausgewogenheit. Aber wir dürfen da auch erwarten, und darauf wollte ich hinaus, wir dürfen auch erwarten, wir dürfen auch beten, dass Gott uns auch, wenn Verfolgung entsteht, uns herausrettet. Und da möchte ich euch noch kurz ein paar Stellen dazu auch zeigen, weil das ist auch das, was wir beten können für die verfolgten Christen, dass Gott sie in dieser Situation bewahrt und dass er sie auch aus dieser Situation heraus rettet. In Johannes 17, Vers 14 und 15, das ist das Gebet von Jesus für seine Jünger, da sagt er, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also nicht, dass du sie bewahrst in dem Bösen, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen in dieser Welt, die sie hast. Und wir sehen denselben Gedanken im Lukas-Evangelium, in Lukas 21, das ist eine der Endzeitreden, wo Jesus verkündigt auch über das, was geschieht in der Endzeit. Und es ist teilweise schwierig, das ein bisschen aufzuteilen. Das geht einerseits um die nahe Endzeit mit der Zerstörung des Tempels um 70 nach Christus. Und es geht auch um die Endzeit sozusagen kurz bevor Jesus wiederkommt, die erst noch bevorsteht. Und er sagt hier ab Vers 12, gibt er so Bescheid und sagt, vor diesem allen werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch für Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Und dann sagt er, setzt es nun nicht fest in eurem Herzen, setzt es nun fest in eurem Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch beantworten sollt, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der all eure Widersacher nicht widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden, und sie werden einige von euch töten, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann, also das ist eine Ankündigung. Also dieser Teil ist meiner Meinung nach noch, bezieht sich noch auf die Verfolgung der ersten Christen, weil es da geht auch um die Synagogen, die noch da sind, also wo die Juden noch diese Macht hatten. Aber so, darauf will ich jetzt nicht bestehen. Aber worauf ich hinaus will, wenn du den weiteren Kontext hier anschaust, wie beendet Jesus diese Rede? In Vers 36, da sagt er: Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen. Also in einer anderen Übersetzung, wo ich das gelesen habe, da stand: Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also Jesus sagt, es werden Verfolgungen kommen, aber wir dürfen beten, dass wir gewürdigt werden, zu entfliehen. Also es wird Verfolgung kommen, aber wir werden aufgefordert, zu beten, so wie Jesus selber gebetet hat, dass wir bewahrt werden und dass wir gewürdigt werden, dem auch zu entfliehen. Wieder gesagt, die Ausgewogenheit. Es ist nicht immer so, dass wir entfliehen können, aber das ist ein Fokus unseres Gebetes, den wir haben sollten. Und ich habe angefangen mit dem 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und wieder wichtig der Zusammenhang. Im Vers davor, oder in den 2. Versen davor, beschreibt er all die Verfolgungen, die ihm erfahren sind, und endet damit, Ende von Vers 11, diese Verfolgung ertrug ich und aus allem hat der Herr mich gerettet. Also auch Paulus, der so viel Verfolgung erlebt hat, hat gesagt, er hat es immer wieder erlebt in allen seinen Verfolgungen, die bis dahin geschehen sind, dass der Herr ihn aus diesen Verfolgungen wieder errettet hat. Dass er nicht in diese Verfolgungen unterging. Und wenn wir unsere Geschwister in der Welt sind, die verfolgt werden, dann lass uns dafür beten, dass Gott sie aus diesen Verfolgungen heraus auch errettet, dass sie ihnen Kraft gibt in der Verfolgung, aber dass er sie auch errettet heraus. Und das hat Paulus immer wieder betont. Im 2. Korinther 1, Vers 10, da schreibt er über Gott: Der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und rettet uns, und auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt. Also er schreibt über die Verfolgung und er sagt, Gott hat uns gerettet aus dieser Verfolgung, ja, wo wir schon das Urteil des Todes in uns hatten. Wie er es beschreibt, und er sagt, Gott rettet uns weiterhin und auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird, wobei ihr durch das Gebet für uns mitwirkt. Wir dürfen für unsere Gebete mitwirken. Und das ist, wie sollen wir beten? Ich habe so 4 Punkte, wie können wir beten für die verfolgten Christen und wie können wir auch beten für unser Land und für uns. Ja, wir sind noch nicht in dieser schlimmen Verfolgung, wie es weltweit ist, aber auch bei uns ändern sich Dinge und auch bei uns bekommen Christen teilweise immer mehr Nachteile und werden auch teilweise Christen bedroht, gerade welche aus dem islamischen Hintergrund, die sich bekehren, werden auch in Deutschland von ihrer Familie teilweise bedroht. Und Christen, die für die Wahrheit der Bibel aufstehen, werden teilweise angezeigt. Also in Berlin wurde eine Besitzerin eines Restaurants hat eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen, weil sie Bibelverse an der Wand hatte und darunter war ein Bibelvers, dass Homosexualität Sünde ist. Also und darauf das erste, wie wir beten, ist wirklich, dass wir beten für Schutz vor und Bewahrung und Rettung in Verfolgung. Und Paulus hat es ganz oft in seinen Briefen die Leute gebeten, auf diese Weise für ihn zu beten. Ich will euch noch 2 Stellen vorlesen. 2. Thessalonicher 3, Vers 1 sagt er: Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht aller Menschen Sache. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Also sagt, betet für uns, dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Und auch im Römerbrief, in Kapitel 15, die Verse 30 und die Folgenden, das lese ich auch noch vor. Da sagt er nochmal dasselbe. Ich ermahne euch, eure Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Ja, wir kämpfen nicht gegen Gott, aber wir kämpfen für unsere Geschwister in den Gebeten, dann, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Also er hat immer wieder gesagt, betet für mich, kämpft für mich in den Gebeten, dass ich errettet werde vor denen, von den bösen Menschen, von den Ungehorsamen, von denen, die hinter mir her sind, die mich verfolgen wollen, weil ich für Jesus einstehe. Also das ist das, was wir wirklich, wo wir anfangen. Auch jetzt, wenn wir beten wirklich, dass unsere Geschwister, die weltweit verfolgt werden, dass sie geschützt werden, dass sie bewahrt werden in der Verfolgung, dass sie gerettet werden vor der Verfolgung und in der Verfolgung. Und das Zweite, wofür wir beten können, ist um den Beistand und den Trost im Heiligen Geist und um Kraft auszuhalten darin. Ich will jetzt nicht so viel an Bibelstellen vorlesen. Es gibt eine Stelle, wo Paulus das sagt, dass er ermutigt wurde vor Gott in all diesen Verfolgungen, die er hatte, und deswegen kann er sie auch ermutigen und trösten in ihren Verfolgungen. Und es gibt diese sehr bekannte Stelle in Römer 8, wo Paulus sagt, wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Und dann sagt, weder Tod noch Leben, weder Höheres noch Tiefes und auch nicht Verfolgung, noch irgendwas anderes kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und in diesem Allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also wir dürfen wirklich bitten, dass Gott mit seiner Liebe, mit seinem Beistand, mit seinem Heiligen Geist kommt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns ermutigt, dass er uns hilft, auszuharren und festzustehen. Und dann gibt es noch einen dritten, wofür wir beten können. Das steht in 1. Timotheus 2. Und das hat direkt was damit zu tun, obwohl es nicht zuerst mal sich anhört. Das ist diese bekannte Stelle, wo Paulus schreibt, ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also er sagt hier, wir sollen für die Leute in der Regierung danken, Fürbitte tun, ein Gebet für sie einstehen. Und er sagt nicht nur für die Guten, sondern allgemein für die, die in Leitung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Im Griechischen, wenn du das genauer anschaust, siehst du, es geht hier um einerseits um äußere Ruhe, also um äußeren Frieden in der Gesellschaft, aber auch um innere Ruhe, inneren Frieden in den Menschen. Also er sagt, wenn eine Gesellschaft, weil wir für die Leiter beten, dahin kommt, dass Gott wirken kann, sodass es Frieden gibt in diesem Land und die Menschen auch innerlich Frieden haben, dass das gut und angenehm ist vor dem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eine Atmosphäre, die sozusagen sehr, sehr positiv dafür ist, dass viele Menschen Jesus kennenlernen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, fast alle großen Erweckungen sind gekommen in Ländern, als es dort Ruhe und Frieden gab. Die großen Erweckungen waren nicht mitten unter Verfolgungen, sondern sie waren in den allermeisten Fällen da, wo Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit waren, die Leute ungehindert predigen konnten. Mit ungehindert predigen meine ich nicht, dass nicht da der Pöbel aufgestanden ist oder Leute versucht haben, Veranstaltungen zu stören oder niederzubrüllen oder solche Dinge. Das gab es schon, aber es gab diese Freiheit, sich zu versammeln, diese Freiheit zu predigen. Und Auch die Ungläubigen drumherum hatten diese Freiheit zu kommen. Sie waren nicht abgelenkt durch ständige Nöte und Sorgen und Ängste. Und das ist eine Atmosphäre, die wirklich das fördert, dass Menschen gerettet werden. Ich habe mir mehrere von solchen Filmen angeschaut, jetzt gestern noch. Und in einem, ich weiß nicht, ob es ein Film war oder ein Bericht von einem aus einem Land, wo sehr viel Verfolgung ist. Und der hat gesagt, eben Verfolgung allein kommt nicht Erweckung hervor, sondern es kommt immer darauf an, wie die Verfolgten, wie die Christen darauf reagieren. Die Verfolgung kann dazu führen, dass in einer Gegend die Christen fast verschwinden und so. Sie kann dazu führen, dass dort wirklich auch viele zum Glauben finden, je nachdem. Und wenn ihr euch das anschaut, in der Vergangenheit schauen wir uns nur die Kernländer des Christentums an, ja, so Türkei, das Land um Israel herum. In diesen Ländern gab es viel Verfolgung unter den Römern und die Kirche ist gewachsen. Und 300-400 Jahre später kam eine zweite Welle von Verfolgung durch den Islam, der diese Länder erobert hat. Und die Kirche ist fast verschwunden, zum großen Teil. Es gab dann kaum noch Christen danach dort. Also man kann es nicht so als einen Automatismus sehen, dass Verfolgung automatisch Erweckung hervorbringt. Und die Art und Weise, wie wir ermutigt werden zu beten, ist, dass wir beten für unser Land und auch für die Länder, wo Verfolgung ist, dass Gott diese Verfolgung stoppt und dass dort wieder diese Freiheit kommt, wirklich von Jesus zu erzählen, damit viele Menschen sich bekehren. Und wir als Christen sind Salz und Licht, auch in unserer Gesellschaft. Und wenn die Gemeinde wächst in einem Land, nicht nur, dass sich viele Leute bekehren, sondern dass auch sie anfangen, wirklich radikal mit Jesus zu leben und von der Bibel her ihr Denken zu verändern und Einfluss bekommen auch auf die Gesellschaft. Das ist etwas, was wie Salz sozusagen den allgemeinen Verfall und der Sünde und den Wirken der Finsternis in einem Land entgegensetzen kann. Und das Letzte, wofür wir beten können, das habe ich schon einige vorgelesen, für offene Türen für das Wort. Ja, egal, ob es gerade Verfolgung gibt oder nicht, wir können immer beten, dass Gott Türen öffnet zu den Herzen der Menschen dort und Menschen das Wort Gottes hören und sich bekehren. Also lasst uns beten für Schutz vor und für Wahrung und Rettung in Verfolgung, für den Beistand, den Trost, die Ermutigung des Heiligen Geistes und Kraft zum Ausharren, für die Länder, die Regierungen, für inneren und äußeren Frieden dort und auch, dass sich das Wort Gottes dort ausbreitet.